Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Die Christen sind die größte Glaubensgemeinschaft weltweit. Viele wollen ihren Glauben offen leben und auch anderen von der frohen Botschaft erzählen. Aber das ist leider nicht immer ganz unproblematisch. Das hat auch Papst Franziskus schon mehrfach angesprochen.
Wenn jemand wirklich Jesus Christus kennenlernt und an ihn glaubt, dann erlebt er seine Präsenz im Leben und die Kraft seiner Auferstehung. Und er kann gar nicht anders, als anderen diese Erfahrung weiterzugeben. Und wenn er auf Unverständnis trifft oder Gegner schafft, dann macht er es wie Jesus in seiner Passion. Er antwortet mit Liebe und mit der Kraft der Wahrheit.
Gegnerschaft oder Unverständnis, der sehen sich Christen weltweit leider ziemlich häufig ausgesetzt. 100 Millionen Christen werden wegen ihres Glaubens von Verfolgung, Misshandlung oder Tod bedroht. Das ist das Ergebnis des Weltverfolgungsindexes, den das christliche Hilfs- und Missionswerk Open Doors jedes Jahr vorlegt. Und das ist unser Thema heute hier. Menschen, die trotz Bedrohung und Diskriminierung an ihrem christlichen Glauben festhalten, Märtyrer des 21. Jahrhunderts, die stellen wir Ihnen heute vor. Ich bin Ina Rotscheid, herzlich willkommen. Sie hören Domradio weltweit. Meldungen über verfolgte Christen, zum Beispiel in Nigeria oder im Irak, sind leider schon fast alltäglich. Und es sind vor allen Dingen keine Einzelfälle. Denn wenn man das mal auf die Zahl der Gläubigen hochrechnet, wird keine andere Religionsgemeinschaft auf der Welt stärker verfolgt als die Christen. Jährlich sterben fast 100.000 Menschen, weil sie sich zum Christentum bekennen. Das heißt, umgerechnet, alle 3 Minuten wird derzeit ein Christ ermordet. Markus Rode ist Leiter von Open Doors Deutschland. Das ist eine Organisation, die sich für verfolgte Christen weltweit einsetzt. Und die erstellt einmal im Jahr den sogenannten Weltverfolgungsindex. Jetzt gerade haben sie aktuelle Zahlen vorgelegt. Und Herr Rode ist bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Herr Rode. Der Weltverfolgungsindex, das ist quasi eine Liste der Länder, wo die Christen am bedrohtesten sind. Wie sieht denn diese Liste aus? Wer führt sie an?
Ja, ich nehme mal die ersten 10 Länder. Da steht nach wie vor seit über 12 Jahren jetzt an erster Stelle Nordkorea. Und dann kommen nur noch islamische Länder. Zweite Position Somalia, dritte Syrien. An 4. Stelle steht der Irak. Dann kommt Afghanistan an 5. Position, Saudi-Arabien. Die Malediven, Pakistan und dann an 9. der Iran und an 10. Position Jemen.
Auf den Spitzenreiter in Anführungszeichen Nordkorea werden wir gleich nochmal gesondert eingehen. Das ist ja ein hochspannendes und auch hochdramatisches Thema. Neu in Ihrem Index sind Bangladesch, Sri Lanka und die Zentralafrikanische Republik. Da hört man ja im Grunde nicht viel drüber. Was ist da passiert, was sozusagen diese Länder so weit nach vorne katapultiert hat in dieser Liste?
Ja, in den Nachrichten war ja häufig die Zentralafrikanische Republik. Und der Hintergrund ist, in diesem doch wenig bekannten afrikanischen Land haben die Christen die Mehrheit. Es hat aber dort eine Invasion gegeben von sogenannten Seleka-Rebellen, die islamistisch sind und die Macht dort übernommen haben. Und diese Rebellen wollen einen Staat unter der Scharia dort einrichten und haben Christen regelrecht hingeschlachtet. Also es wurden 1.000 Häuser von Christen zerstört, es wurden Christen umgebracht, Frauen wurden vergewaltigt. Und wir haben einen Dringlichkeitsappell bekommen von den Christen vor Ort, die sich zusammengefunden haben und haben gesagt, bitte macht das bekannt, wir werden hier umgebracht und die Weltöffentlichkeit nimmt keine Notiz davon. Insofern, durch diese Invasion hat es das Land mit dieser enormen Gewaltwelle nach oben in den Weltverfolgungsindex katapultiert. Die Situation in Bangladesch. Bangladesch ist ein Land, was eine islamische Verfassung hat, aber gleichzeitig eine säkulare Regierung. Es gab ja gerade die Parlamentswahlen dort und die säkulare Regierung ist geblieben. Dennoch haben sich die Gewalttaten gegen Christen vervielfacht. Das heißt, deshalb gab es auch eine höhere Punktebewertung. Wir bewerten ja auch den gesellschaftlichen Druck, also wie leben Christen in der Gesellschaft. Und eine zunehmende, ich sag mal, Islamisierung eines Landes hat automatisch auch Auswirkungen auf Christen und besonders diejenigen, die einen muslimischen Hintergrund haben. Und das sind immer mehr auch in den islamischen Ländern, die vom muslimischen Glauben zum christlichen Glauben konvertieren. Und das ist nach dem Islam, nach der Scharia, ein todeswürdiges Verbrechen.
Das heißt, Sie unterscheiden in Ihrer Liste, in Ihrem Weltverfolgungsindex zwischen politischem Druck einerseits und gesellschaftlichem Druck andererseits auf christliche Gruppierungen.
Ja, wir haben mehrere Facetten. Und eine Facette ist das Leben überhaupt persönlich. Kann ein Christ überhaupt seine Bibel lesen? Darf er überhaupt eine haben? Eine zweite Facette ist, die untersucht wird, ist, wie lebt ein Christ in der Familie? Das führt auch häufig dazu, wenn jemand zum Beispiel Christ wird, also ein Konvertit, dann wird er von der eigenen Familie verfolgt. Darf ein Christ überhaupt in seiner, ich sage jetzt mal, muslimischen Familie seinen christlichen Glauben bekennen oder praktizieren? Da gibt es oft extremen Druck. Das nächste ist das Leben in der Gemeinschaft. Da haben wir zum Beispiel die Situation in Indien, nachdem es diese Gewaltwellen gegen Christen in Orissa, an dem Bundesstaat Orissa gegeben hat. Da durften Christen nicht mehr zurück in ihre Dörfer. Sie durften kein Wasser mehr aus den Brunnen ziehen. Das passiert auch in Pakistan. Also wie heißt, was bedeutet das für Christen in der Gesellschaft? Ein anderes Beispiel sind die Malediven für diesen gesellschaftlichen Druck. Die Malediven sind auch unter den ersten 10 Ländern, in denen Christen am härtesten verfolgt werden, nämlich auf Platz 7. Nicht, weil es dort eine massive Gewalt gegen Christen gibt, sondern weil die Gesellschaft Christen automatisch von der Staatsbürgerschaft ausschließt. Also in dem Moment, wo jemand bekannt wird als Christ, ist er automatisch als Staatsbürger draußen, kommt ins Gefängnis. Da ist ein gesellschaftlicher Druck, der sehr, sehr hoch ist.
Wo kommt das her? Ist das Neid? Sind die Christen vielleicht besser gestellt? Werden sie irgendwie zu Sündenböcken? Wie wird diese Ablehnung begründet?
Es gibt da zwei Entwicklungen, wenn ich jetzt mal von islamischen Gesellschaften ausgehe. Die eine ist, dass Christen als Bedrohung angesehen werden, weil sie ja die christliche Botschaft, das ist der Auftrag von Christen, weitergeben. Sie bezeugen ihren Glauben. Im Islam gibt es aber keine Religionsfreiheit. Das heißt, wenn ein Christ einem Muslim seinen Glauben bezeugt, dann ist die Gefahr, dass der Muslim zum christlichen Glauben konvertieren könnte. Das ist aber nach der Scharia ein todeswürdiges Verbrechen. Das heißt, Christen sind damit auch eine Bedrohung und werden klein gehalten und werden möglichst, ich sag mal, kontrolliert und abgeschottet. Die zweite Entwicklung ist, dass ein Muslim tatsächlich Christ wird, konvertiert. In diesem Moment ist er ein verfolgter Christ und zwar einer, der mit dem Tod auch rechnen muss. Also das sind die, ich sage jetzt mal, Triebfedern. Genauso könnte man das auf den Buddhismus beziehen. Also es gibt auch zum Beispiel in Bhutan eine Situation, dass dort die christliche Minderheit, das sind vielleicht 20.000 bis 25.000 Christen, unter dem Druck stehen, sie sollen die buddhistische Kultur nicht beschädigen. Das heißt, man möchte nicht, dass Buddhisten zum christlichen Glauben konvertieren und dementsprechend werden christliche Gemeinschaften mit großen Restriktionen belegt.
Gibt es eigentlich einen Zusammenhang zwischen dem Staats- oder dem Regierungssystem und der Religionsfreiheit bzw. der Möglichkeit, als Christ frei zu leben? Kann man das verallgemeinern, dass in Demokratien es grundsätzlich die Christen besser haben oder geht diese Rechnung nicht auf?
Also die Demokratie besagt ja auch, dass ein Minderheitenschutz beinhaltet ist. Das ist leider in solchen Staaten, Beispiel dafür ist Ägypten, dort ist ja praktisch die Muslimbrüderschaft über eine demokratische Wahl zur führenden Kraft geworden. Mit dem Ergebnis, dass sie diese, ich sag mal, neue Position dazu genutzt haben, Minderheitenrechte komplett wegzunehmen. Die Christen wurden also noch mehr gegängelt, unter Druck gesetzt. Und das ist eben ein völlig falsches Verständnis von Demokratie. Insofern sind es bei Diktaturen oder aber auch in Kulturen, wie wo der Buddhismus jetzt eine große Bedeutung hat, sind Christen eben Gefahren, werden als Gefahren für die Kultur gesehen oder aber auch für den Glauben. Denn es gibt, wie gesagt, zum Beispiel in islamischen Ländern keine Religionsfreiheit. Das wird oft fälschlicherweise hier angenommen in westlichen Ländern.
Christen als Gefahr für die eigene Kultur, die Sicherheit oder die Religion, das wird uns wahrscheinlich heute hier in der Sendung noch häufiger begegnen. Markus Rode war das vom Missions- und Hilfswerk Open Doors, das jedes Jahr den sogenannten Weltverfolgungsindex vorlegt. Der wird in diesem Jahr zum 12. Mal in Folge von Nordkorea angeführt. Und wie sich die Lage konkret in Nordkorea für Christen gestaltet, dazu gleich mehr hier in Domradio weltweit. Sie hören Domradio weltweit. Markus Rode ist hier bei uns im Studio von der Organisation Open Doors und die veröffentlicht jedes Jahr den Weltverfolgungsindex. Das ist sozusagen eine Rangliste von 50 Ländern, die anzeigt, wo Christen wegen ihres Glaubens am stärksten verfolgt und diskriminiert werden. Und seit 12 Jahren führt diese Liste schon Nordkorea an. Herr Rode, über Nordkorea weiß man im Grunde wenig. Wie muss man sich die Lage der Christen in dem Land vorstellen?
Also ein Christ in Nordkorea zu sein, bedeutet, man muss in den Untergrund abtauchen. Das System in Nordkorea, es ist erstmal ein kommunistisches Regime, was antichristlich ist, und hinzu kommt nochmal ein Personenkult um die sogenannte Kim-Dynastie. Das heißt, der Kommunismus hat Angst vor westlichen Einflüssen, gestürzt zu werden. Das ist die eine Komponente. Und die zweite Komponente ist die Kim-Dynastie. Das sind die Personen wie Kim Il-sung. Der wird als ewige Sonne im Land verehrt. Da gibt es eine riesige Statue in Pyongyang. Ich war auch dort gewesen. Daneben steht jetzt die Statue von Kim Jong-il, dem verstorbenen sogenannten Liebenführer, der über sich selbst gesagt hat, er ist allwissend. Und der dritte, der jetzt an die Macht gekommen ist, der Sohn Kim Jong-un. Und er setzt diese Dynastie mit eiserner Faust fort. Das heißt, die Menschen, die an diese Statuen kommen, die müssen letztendlich sich vor diesen Statuen verneigen. Das sind Götzenbilder. Und wer sozusagen den dortigen Göttern, so muss man das wirklich sagen, Kim Jong-il ist sozusagen das Pendant zu Jesus Christus. Er ist der Liebeführer, er ist der, der diese Liebe reingebracht hat. Und dann gibt es noch diese sogenannte Juche-Philosophie. Das ist eine selbst erschaffene, ich sag mal, Art Religion, die repräsentiert wird durch einen großen Turm in Pyongyang mit einer riesigen Flamme obendrauf, die dann nachts brennt, eine künstliche Flamme, die dann zeigt, dass jeder Nordkoreaner die Kraft hat, aus sich selbst Entscheidungen zu treffen, und natürlich nur unter dieser, ich sag mal, gottgleichen Dynastie. Und insofern dürfen Christen nicht einen anderen Gott anbeten. Das heißt, allein die Tatsache, dass es Christen gibt, die eben Gott mehr gehorchen als diesen, ich sag mal, Despoten und selbstgemachten Götter, bringt sie an diese Position, dass sie die ersten Staatsfeinde sind und vernichtet werden sollen.
Was passiert mit diesen Menschen? Sie sprechen von Vernichtung.
Vernichtung bedeutet, dass Christen in Arbeitslager kommen, man könnte sagen wirklich Vernichtungslager von den Berichten, die wir hören von den Christen dort. Christen müssen dort mit gesenktem Haupt laufen, im Gegensatz zu den anderen Gefangenen. Der Grund ist, sie dürfen nicht zum Himmel schauen, weil dort ist ihr Gott. Man will sie damit kennzeichnen. Und sie werden noch größerer Folter ausgesetzt, weil wenn es einem Wärter in einem Arbeitslager gelingt, einen Christen zur Aufgabe seines christlichen Glaubens zu bringen, dann wird dieser Wärter befördert, was dann bedeutet, dass er Privilegien bekommt. Das zeigt dann natürlich auch, wie grausam die Folter sind gegen Christen.
Was wird mit diesen Menschen gemacht? Können Sie da Beispiele nennen?
Ja, wir haben selber einige Leute da gehabt, die erst später Christen geworden sind, die aus dem Arbeitslager rausgekommen sind und die dann erzählt haben, was mit den Christen gemacht wurde. Es ist einmal so, dass wenn jemand in der Untergrundkirche oder Untergrundgemeinde Nordkoreas erstmal als Christ entdeckt oder identifiziert wird, geht er in das Arbeitslager oder er wird sofort hingerichtet. Mit ihm geht die gesamte Familie, das heißt auch die Kinder und die Großeltern. Man möchte die ganze Sippe, es ist eine Art Sippenhaft, dort auslöschen. Selbst Kinder sind in diesen Arbeitslagern. Und was man macht, ist eben, dass man sie foltert. Sie müssen den ganzen Tag, und Tag heißt nicht 8-Stunden-Tag, sondern das heißt in Nordkorea 12 bis 14 Stunden Zwangsarbeit leisten bis zu ihrem Tod.
Sie waren selber in Nordkorea, haben Sie gerade erwähnt. Sie haben Menschen kennengelernt, Christen kennengelernt. Das ist ja sicherlich nicht ganz einfach, weil die sich ja eben nicht öffentlich bekennen dürfen. Wie kommen Sie da an Ihre Informationen? Wie haben Sie diese Menschen getroffen? Wie muss man sich das vorstellen?
Also ich konnte die Menschen nicht treffen, weil diese Menschen wären sofort, weil wir ja in Nordkorea wird man, muss man dazu sagen, komplett kontrolliert. Das heißt, wir konnten nur als Touristen einreisen. Insofern gibt es keinen direkten Kontakt. Aber wir haben, Open Doors hat seit vielen Jahren eine Untergrundarbeit im Land und hat Jahre gebraucht, um überhaupt erstmal die Christen im Untergrund zu finden und dann eben auch die Christen zu ermutigen, also ihnen konkret auch zu helfen durch Projekte. Das heißt, unsere Untergrundarbeit ist eigentlich der Arm, der letztendlich vor Ort ist, der den direkten Kontakt hat. Aber da kann ich leider und darf ich auch nicht so viel zu sagen, wie das dann funktioniert im Land.
Dürfen Sie denn sagen, was Sie da machen, wie Sie Menschen unterstützen?
Ja, wir helfen den Christen einmal durch eine medizinische Versorgung, überhaupt Überlebenshilfe, weil Nordkorea ist ein Land, wo die Bevölkerung extremst unter Hunger leidet. Da sind wirklich schon Millionen, nicht nur Hunderttausende, Millionen von Menschen verhungert. Und auch in den letzten Jahren gibt es dramatische Hungersnöte. Und deshalb geht es erstmal darum, den Christen überhaupt zu helfen, zu überleben. Und zum Zweiten, natürlich geht es darum, dass wir die Christen mit dem versorgen, was sie gerne wollen, nämlich Bibeln und natürlich auch Möglichkeiten, dass sie in der Lage sind, auch untereinander Kontakt zu bekommen. Denn die christliche Gemeinschaft war keine Gemeinschaft noch vor Jahren, weil das Risiko zu groß war, dass man sich treffen konnte. Treffen kann man sich sowieso nur in Kleinstgruppen, weil es eine Religionspolizei, eine Geheimpolizei gibt, die spezifisch auf die Verhaltensweisen von Christen geschult ist. Und dementsprechend können die Christen wirklich nur...
Zum Beispiel, wie kann man sich da verraten, in Anführungszeichen?
Also was wir gehört haben, ist, dass Spezialeinheiten insofern geschult werden, dass sie sagen, schaut mal auf die Feiertage, ob es da irgendwelche Bewegungen gibt, dass bestimmte Familien, bestimmte Menschen sich treffen an Weihnachten, an Ostern. Wie sieht es aus, wenn Christen beten? Wo sind verdächtige, ich sag mal, Menschen, die sich immer wieder zu bestimmten Zeiten treffen? Das sind alles Dinge, die in dieser Kultur des Misstrauens, das Misstrauen wird ja in Nordkorea bewusst gefördert, dass einer den anderen anzeigt, damit es eben ein sehr engmaschiges Netz von Überwachung gibt. Und dementsprechend müssen selbst die Kinder in der Schule sich gegenseitig kritisieren. Das ist also eines der Hauptdisziplinen. Und das bedeutet auch für die Christen ein unfassbar großes Risiko, wenn sie Kinder haben, wann sie diesen Kindern überhaupt diesen christlichen Glauben vermitteln, dass die Kinder sich nicht verraten, dass nicht die ganze Familie dann in ein Arbeitslager kommt.
Das erinnert uns an alte Zeiten hier in der DDR, diese gegenseitige Bespitzelung. Sie haben gesagt, Sie unterstützen die Menschen auch, indem Sie denen Bibeln zukommen lassen. Ist das nicht ein bisschen ambivalent, wenn Sie wissen, dass allein der Besitz einer Bibel zur Todesstrafe führen kann?
Ja, das ist eine Sache, die oft kritisiert wird. Aber entscheidend ist, die Christen in Nordkorea fragen nach den Bibeln. Sie tragen das Risiko, aber sie wollen ja als Christen gerne das Buch haben, auf dem ihr christlicher Glaube basiert und auch mit Leben gefüllt wird. Und das ist, glaube ich, die entscheidende Sache, warum wir das tun, ist, wir handeln immer nur auf die Bedürfnisse der Christen vor Ort und auf die Fragen. Wir würden ihnen nichts bringen, was sie nicht wollen. Und sie sind da bereit. Mir hat mal ein Mann gesagt, der im Arbeitslager war, der sagte, wir haben den Geist des Märtyrers. Wir wissen genau, dass unser christlicher Glaube uns das Leben kosten kann, aber wir sind bereit für diesen Jesus Christus, der für uns am Kreuz die Schuld bezahlt hat, auch in den Tod zu gehen, denn wir wissen, wir haben eine Perspektive, die bedeutet ewiges Leben auch nach dem Tod bei Christus. Und deshalb können wir das und deshalb brauchen wir diese Bibel.
Ja, Märtyrer des 21. Jahrhunderts, das sind sie bestimmt. Die Menschen in Nordkorea, die sich zum Christentum bekennen, obwohl darauf die Todesstrafe steht. Seit 12 Jahren führt Nordkorea den Weltverfolgungsindex des Missions- und Hilfswerkes Open Doors an. Und der Leiter Markus Rode, der erzählt uns heute über die Lage der Christen in den verschiedenen Weltregionen und über die Gefahren, denen die Christen vielerorts ausgesetzt sind. Sie hören Domradio weltweit. Um die Märtyrer des 21. Jahrhunderts geht es heute hier, nämlich um verfolgte Christen weltweit. Ja, und Nachrichten über gewaltsame Auseinandersetzungen in afrikanischen Ländern, besonders südlich der Sahara, die sind nicht neu. Seit Jahren hören wir so etwas aus Nigeria, wo die islamistische Terrororganisation Boko Haram ihr Unwesen treibt. Auch in der Zentralafrikanischen Republik haben die Spannungen zwischen Christen und Muslimen jetzt zugenommen. Wir hören es überall in den Nachrichten. Ja, und wie überall in den Ländern der Region handelt es sich nicht um einen wirklichen Religionskrieg, sondern es geht vor allen Dingen um Macht und Ressourcen und einige Fanatiker, die benutzen die Religionen. Im Ergebnis ist es aber das Gleiche. In vielen Ländern der Region fürchten Christen um ihr Leben. Im aktuellen Weltverfolgungsindex von der Organisation Open Doors, da steht Somalia auf Platz 2. Und Markus Rode, der Leiter von Open Doors, der ist heute hier bei uns im Studio. Herr Rode, Somalia gilt ja als gescheiterter Staat. Kann man da überhaupt von einer systematischen Verfolgung von Christen reden?
Ja, man muss es tatsächlich individuell betrachten. Somalia wird in der Tat nicht von der islamischen Regierung wirklich regiert, sondern von Clans. Und das sind islamistische Clans, die natürlich sehr stark durch die Familienbande existieren und zusammengehalten werden. Wenn man sich Somalia anschaut, auch in den letzten Jahren, dann ist es so, in diesem Land gibt es keine traditionelle Kirche. Es ist nicht eines dieser Länder wie Ägypten, wo es die traditionelle Kirche gab. Das heißt, der christliche Glaube wird von denen getragen, die ehemalige Muslime sind, die sozusagen aus diesen Clans stammen. Und da ist dann eben auch die Verfolgungsquelle an erster Stelle die eigene Familie. Wenn jemand in diesen Clans entdeckt wird als Christ, dann wird er so massiv unter Druck gesetzt, zum Islam zurückzukonvertieren, dass er nur zwei Möglichkeiten hat. Entweder er flieht und es gelingt ihm, sein Leben in Sicherheit zu bringen, oder aber er wird auch von der eigenen Familie oder dem eigenen Clan umgebracht. Hinzu kommt, dass es dort eine Miliz gibt, die Al-Shabaab-Miliz, die immer mehr Einfluss gewinnt und die einen rein islamistischen Staat nach härtester Form, sozusagen nach Mohammeds Richtlinien, dort etablieren will, mit der kompletten Scharia. Und diese Al-Shabaab ist unterwegs und sucht solche Konvertiten und Christen, um sie umzubringen. Die ist mittlerweile auch in den Nachbarländern aktiv, wo es mehr christliche Gemeinden gibt, und bringt dort auch die Christen um. Das heißt, Somalia ist von der Bewertung, von den Bewertungskriterien des Weltverfolgungsindex, wenn man die Christen dort betrachtet, sind sie unter einem enormen Druck, zum einen durch Gewalt, zum zweiten durch die Clans, durch die Familie und das gesamte soziale Leben, denn sie dürfen eigentlich als Christen dort gar nicht existieren. Und deshalb ist das eine reine Untergrund-Christensituation.
Die Zentralafrikanische Republik, die ist auf Platz 16 und das quasi auf Anhieb. Die war nämlich vorher gar nicht in ihrer Liste. Was hat sich denn da im Jahr 2013 so dramatisch verändert?
Ja, es gab dort eine Invasion von islamistischen Gruppierungen und Söldnern aus dem Tschad und aus dem Sudan, die auch gemeinsam mit Muslimen aus diesem Staat gemeinsam gegen die Regierung vorgegangen sind, die Regierung gestürzt haben. Da es sich dabei um islamistische Kräfte handelt, die auch aus dem Ausland gekommen sind, ist das Ziel, in dieser Zentralafrikanischen Republik einen Scharia-Staat zu errichten. Die Christen haben Open Doors um dringende Hilfe gebeten in der Situation, weil diese Rebellengruppen begonnen haben, Kirchen niederzubrennen und Christen umzubringen. Dieses Land ist dominiert von Christen. Christen haben dort mit zwischen 60% und 70% die Mehrheit. Dementsprechend ist dieses Land wie aus dem Nichts heraus in den Weltverfolgungsindex katapultiert worden. Und in der Zwischenzeit gibt es einen gewissen Schutz durch französische Soldaten oder Soldaten der Afrikanischen Union. Aber es ist immer noch nicht ein Schutz der Christen gewährleistet.
Das ist ja nun nicht das einzige Land südlich der Sahara, in dem es sowohl muslimische als auch christliche Bevölkerungsgruppen gibt. Kann man das eigentlich verallgemeinern, dass überall da, wo in dieser Region islamische und christliche Volksgruppen aufeinandertreffen, dass Christen da das Nachsehen haben? Oder sind das schwache Regierungen? Wo sehen Sie da die Begründung?
Da muss man natürlich doch mehr ins Detail schauen. Also man muss sich die Länder im Einzelnen anschauen. Wenn man von Trends spricht, dann könnte man sagen, zum einen ist natürlich der Islam, hat einen Absolutheitsanspruch. Das heißt, Christen, die in einem islamischen Land leben, sind immer Bürger zweiter Klasse, sind Unterworfene. Sie dürfen eben nicht ihren Glauben genauso leben. Hinzu kommt natürlich auch, dass es in einigen afrikanischen Staaten Regierungen gibt und, ich sag mal, Despoten und Diktatoren gibt, die ihre Macht festigen wollen und die Angst haben vor westlichen Einflüssen, weil westliche Einflüsse bedeuten immer demokratische Entwicklungen. Und dementsprechend kommt das noch dazu, dass man die Christen als mögliche, ich sag jetzt mal, Quelle sieht, die man dort mit erreichen kann, oder durch die Christen könnte man etwas bewirken, dass es Umstürze geben kann. Wie zum Beispiel in Eritrea, wo der Präsident Afewerki, der ja 1993 an die Macht gekommen ist, große Angst hat, gestürzt zu werden. Das Land liegt mit Äthiopien, ja, ich sage jetzt mal, im Moment nicht in einem aktiven Krieg, aber es hat einen jahrelangen Krieg hinter sich. Und er hat Angst, dass christliche Einflüsse durch die Christen vor Ort, dass er die nicht kontrollieren kann und dass es Einflüsse aus dem Ausland gibt. Also auch diese Form von Angst gibt es, dass man sagt, Christen haben immer irgendwo eine Verbindung zum christlichen Ausland und wer weiß, ob da nicht dann letztendlich durch die Christen vor Ort die Machtposition von solchen Despoten oder Diktatoren gefährdet werden kann.
Das heißt, Christen haftet vor allen Dingen in totalitären Regimen das Image des Kollaborateurs des Westens an?
Ja, es gibt tatsächlich diese Verbindung, weil man sagt, naja, dass Europa oder USA sind christliche Länder, wobei das vielleicht auch ein bisschen zu pauschal gesehen wird aus diesen Regionen. Nur interessanterweise sagen die Christen vor Ort in Ländern, wo sie die Minderheitsreligion sind, wie zum Beispiel in Ägypten oder auch in Syrien, wir sind die Ersten, die da gewesen sind. Wir sind eigentlich die Ureinwohner dieses Landes. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass wir irgendwie Trittbrettfahrer sind oder Kollaborateure. Man muss dazu sagen, man hat ja auch nicht gerade den Eindruck, dass sich westliche Staaten, jetzt mal Deutschland ist jetzt ein positives Beispiel, auch die Bundesregierung, sich besonders für die Situation von Christen und verfolgten Christen interessiert.
Das heißt, sie sitzen im Grunde zwischen allen Stühlen.
Richtig, Christen fühlen sich zwischen allen Stühlen. Und hinzu kommt noch, dass Christen sich zum Beispiel auch nicht entscheiden, wie jetzt in Syrien, sich auf die Seite einer der Parteien zu schlagen. Christen, das hat mir der Erzbischof Silvanos von Homs und Hama aus Syrien gesagt, er hat gesagt, wir beteiligen uns nicht an der kriegerischen Auseinandersetzung, wir greifen nicht zu den Waffen. Da sind wir auf der Seite der Rebellen, sind wir damit automatisch abgestempelt, wie wir kämpfen nicht gegen Assad. Ihr seid also auf der Seite von Assad und auf der anderen Seite fordert man auch von dem Assad-Regime, dass die Christen doch jetzt auf ihrer Seite kämpfen. Das tun sie auch nicht, dementsprechend sind sie im Niemandsland, sie sitzen zwischen den Stühlen und gelten als sogenannte Soft Targets.
Also zwischen allen Stühlen, die Christen, auch Neutralität und Nicht-Einmischen kann dazu führen, dass man zum Ziel von Hass und Terror wird. Da können die Christen in Syrien übrigens ein Lied von singen. Auch sie haben versucht, lange Jahre versucht, nicht Partei zu ergreifen, weder für die Rebellen noch für das Assad-Regime. Genutzt hat es ihnen allerdings wenig. Viele mussten ihre Heimat verlassen. Und wie es den syrischen Christen jetzt und heute ergeht, das erzählt uns gleich der syrische Erzbischof von Homs. Über den Index verfolgter Christen weltweit sprechen wir heute hier und Syrien ist eines der Länder, die da im vergangenen Jahr einen sehr weiten Sprung nach vorne gemacht haben, nämlich von Platz 11 auf Platz 3. Eigentlich haben die Christen ja in Syrien und überhaupt in der Region eine jahrtausendealte Tradition, aber jetzt sehen sich immer mehr Christen gezwungen, ihr Land zu verlassen. Die einst überwiegend von Christen bewohnten Städte wie zum Beispiel Homs oder Aleppo in Syrien, die haben sich in Geisterstädte verwandelt, weil die Menschen nämlich Angst haben. Das sagt Silvanos Petros Alneme, das ist der syrisch-orthodoxe Erzbischof von Homs und Hama.
Mein Volk wird umgebracht, niedergebrannt und zum Auswandern gezwungen. Das deprimiert mich sehr. Wir haben Hunderte von Märtyrern, getötete Christen und verbrannte Kirchen. Und man schätzt, dass aus diesem Grund bereits 500.000 Christen aus Syrien geflohen sind.
Ja, seit Ausbruch der Kämpfe vor 2 Jahren, da wurden Christen immer wieder angegriffen. Und das wohl furchtbarste Beispiel ist der 21. Oktober des vergangenen Jahres, als in der vorwiegend christlichen Stadt Sadat 46 Christen von islamischen Milizen grausam ermordet wurden. Dahinter stehen vor allen Dingen dschihadistische Gruppen, die vom Ausland finanziert werden. Denn der syrische Bürgerkrieg, der hat sich längst zu sowas wie einem Stellvertreterkrieg islamistischer Gruppen entwickelt, die ein christenfreies Syrien unter der Scharia erreichen wollen. Und gerade deshalb bräuchten die Christen internationale Hilfe. Das fordert Bischof Silvanos.
Wir wünschen uns von der internationalen Gemeinschaft, von religiösen und humanitären Organisationen, dass sie Druck auf die syrischen Gruppen ausüben und einen Dialog beginnen. Durch Waffen, Gewalt und Krieg werden wir nicht zu einer Lösung in Syrien kommen. Davon sind wir überzeugt. Außerdem wünschen wir uns, dass mit Hilfe der Syrien-Konferenz Genf II am 22. Januar eine Lösung des Konflikts möglich wird.
Für den 22. Januar 2014 haben nämlich USA und Russland zu einer erneuten Syrien-Konferenz in Genf geladen. Noch herrscht allerdings keine Einigkeit darüber, wer alles mitverhandeln darf. Und im Moment deutet auch noch vieles darauf hin, dass der Politik auch wieder keine Lösung des Konfliktes gelingen wird. Aber nicht nur die Politik ist gefragt, sondern auch jeder Einzelne kann helfen. Das sagt Erzbischof Silvanus.
Wir bitten die westlichen Christen, sich zu erinnern, dass ihr Glaube über Syrien zu ihnen kam, weil die Botschaft sich über den Apostel Paulus zu ihnen und der ganzen Welt ausgebreitet hat. Wir bitten sie, dass sie uns heute helfen und uns beistehen. Betet für uns und für alle Christen, die heute leiden und verfolgt werden. Und betet für die Kinder, die gerade erst geboren wurden und bereits Mutter oder Vater verloren haben und in einer unsicheren Welt aufwachsen müssen.
Also mahnende Worte von Silvanus Petrus Alneme, dem syrisch-orthodoxen Erzbischof von Homs und Hama in Syrien. Und wie es den Christen in anderen Ländern des Nahen Ostens ergeht, das ist gleich unser Thema hier in Domradio weltweit. Nicht nur im Bürgerkriegsland Syrien ist die Lage für die Christen schwierig, sondern auch in Ägypten. Rund 10% der Bevölkerung sind koptische Christen und die gehören eigentlich zu den Gewinnern des Machtwechsels im Land. Zwar hatten Extremisten im vergangenen August während der gewaltsamen Niederschlagung von Protesten der Muslimbrüder mehrere Kirchen und christliche Schulen verwüstet, doch in dem später verabschiedeten Entwurf für die neue Verfassung sind die Rechte der Christen stärker verankert als in der vorherigen Verfassung, die 2012 unter Präsident Morsi beschlossen worden war. Trotzdem leben die Kopten in Angst. Das sagt Leonardo Kardinal Sandri. Als Kardinalpräfekt ist er zuständig für die katholischen Ostkirchen im Nahen Osten.
L'Egitto ha un'importanza.
Ägypten ist das Land mit der größten Bedeutung, denn es ist mit 80 Millionen das bevölkerungsreichste Land. Und der Anteil der Christen daran ist der höchste. Es gibt die koptisch-orthodoxen und die koptisch-katholischen Christen. Während die koptisch-orthodoxen etwa 10 Millionen ausmachen, sind die koptisch-katholischen Christen eine ganz kleine Minderheit, etwa 200.000 bis 250.000.
Und doch haben diese wenigen eine große Bedeutung, zum Beispiel durch ihre vielen Aktivitäten im schulischen Bereich, im Sozial- oder im Gesundheitsbereich. Sie leisten einen großen Beitrag in und für die ägyptische Gesellschaft. Und deswegen wünscht sich Kardinal Sandri von den Deutschen auch Solidarität mit den ägyptischen Christen.
Veramente è molto importante che i cristiani in Egitto e i cattolici non si sentano soli. Lo abbiamo sentito.
Es ist sehr wichtig für diese Menschen, dass sie sich nicht allein fühlen. Und es gibt ihnen viel Mut für ihre tägliche Arbeit. Sie brauchen diese Ermutigung in einem Land, wo sie eine so kleine Minderheit sind. Es ist wichtig für sie zu wissen, dass es irgendwo anders Menschen gibt, die an sie denken und sich für sie einsetzen, wie eben hier in Deutschland. Ich freue mich, dass es nun endlich Aufmerksamkeit gibt für die Diskriminierung und die Angst, die sie erleiden müssen, damit sie eine Zukunft und eine Hoffnung haben.
E per dire abbiamo una speranza, abbiamo un futuro, non tutto è perso.
Kardinal Sandri, der verurteilt die Gewalt und die Übergriffe gegen Christen als Kardinalpräfekt für die katholischen Ostkirchen, weiß aber auch, dass es nicht pauschal die Muslime sind, sondern eben immer extremistische Minderheiten, die aber ein friedliches Zusammenleben im Land und zwischen den Religionen unmöglich machen. Darum wünscht sich der Kardinal.
Speriamo che sia un futuro di speranza,
Wir hoffen, dass es in Ägypten eine Zukunft der Hoffnung gibt und dass die Christen irgendwann als richtige Bürger der Gesellschaft angehören und dass sie ihren Beitrag leisten können am Wiederaufbau des Landes. Das ist mein Traum. Ich wünsche mir, dass die Christen in Ägypten die Werte des Evangeliums weitertragen können.
Es ist natürlich im Moment angesichts der Situation in Ägypten nicht leicht. Was hier passiert, ist ein Missbrauch der Religionen, ebenso wie es im Irak passiert und in Syrien. Das sagt Kardinal Leonardo Sandri. Als Kardinalpräfekt ist er zuständig für die katholischen Ostkirchen im Vatikan. Ja, und wie es den Christen in den anderen Ländern des Nahen Ostens ergeht, das ist gleich unser Thema hier in Domradio weltweit. Sie hören Domradio weltweit und wir schauen jetzt in den Nahen Osten, denn der Nahe Osten, der gilt ja als Wiege des Christentums. Aber ausgerechnet dort sind Christen in immer weniger Ländern willkommen. Zu Beginn des Irakkriegs beispielsweise im Jahr 2003, da lebten noch 1,2 Millionen Christen im Irak. Heute sind es nach Schätzungen von Menschenrechtsorganisationen nur noch knapp 300.000. Und auch in dem Bürgerkriegsland Syrien, da sind mittlerweile rund 40% der Christen geflohen. Markus Rode vom Hilfswerk Open Doors, der ist heute hier im Studio. Denn bei Open Doors, da hat man gerade den Weltverfolgungsindex vorgelegt und Syrien ist von Platz 11 auf Platz 3 in diesem Jahr vorgerückt. Herr Rode, was hat sich denn da im vergangenen Jahr so grundlegend verändert? Der Bürgerkrieg, der dauert ja schon länger an, aber irgendwas muss ja da in 2013 passiert sein, dass Syrien so weit hochgerückt ist in ihrem Weltverfolgungsindex.
2013 und auch davor wurde dieser Bürgerkrieg immer mehr in einen Religionskrieg umgewandelt. Das heißt, das Ausland hat sich immer mehr beteiligt und ich spreche jetzt mal für die sogenannte ISIS. Das ist jetzt eine der stärksten islamistischen Kräfte und Söldnertruppen, die dort Landgewinne machen. Das heißt übersetzt Islamischer Staat, Syrien und Irak. Die werden zum Beispiel von Saudi-Arabien und Katar finanziell ausgestattet und gesponsert mit dem Ziel, in Syrien und im Irak einen Gottesstaat zu errichten unter der Scharia. Das heißt, hier ist ein Stellvertreterkrieg jetzt in Syrien am Laufen, wo auf der anderen Seite dann auch der Iran steht, der sozusagen die Schiiten betrifft. Das andere waren die Sunniten. Und die schiitischen Kräfte, da ist Assad mit verbunden stärker. Und auch mit der Hisbollah, die auch wieder auf der Seite des Iran und des Assad-Regimes kämpft. Die größte Bedrohung aber mittlerweile, und das sagen die Christen mir, ich war in Beirut gewesen, ich habe mit Christen aus Syrien gesprochen, auch mit Kirchenleitern während dieser Treffen, die sagen, die größte Angst und der größte Schrecken wird verbreitet von den Truppen der ISIS, weil sie nicht nur Christen töten, sondern schlachten. Also ganz grausam werden Christen dorthin gerichtet, werden christenfreie Zonen eingerichtet und es werden richtige, ich sag mal, Kalifate eingerichtet. Städte werden unter die Scharia gestellt, wo diese Truppen hinkommen. Und zuletzt hat es dort eines der größten Massaker oder das größte Massaker in der Geschichte von Syrien in der Stadt Sadat gegeben, wo 46 Christen brutal abgeschlachtet wurden.
Was besonders dramatisch ist in der Region, weil es ja eigentlich die Wiege des Christentums ist. Das heißt, über kurz oder lang wird es da möglicherweise keine Christen mehr geben, auch im Irak, wo ja die Zahlen auch massiv zurückgegangen sind?
Ich glaube nicht, dass es ein christenfreies Syrien oder einen christenfreien Irak geben wird, weil wir feststellen, dass Christen, wenn der Druck noch größer wird und das, ich sage jetzt mal, das Szenario, was uns die Christen als das Horrorszenario zum Beispiel in Syrien vor Augen gemalt haben, ist, wenn es tatsächlich so ist, dass Assad gestürzt wird. Und diese Truppen der ISIS letztendlich einen Scharia-Staat in Syrien errichten, dann bedeutet das für die Christen, dass sie, wenn sie nicht in den Untergrund abtauchen, hingerichtet werden. Oder sie werden vertrieben. Es ist ja eine Massenvertreibung an Christen im Moment auch im Gange. Und deshalb glaube ich nicht, dass es ein wirklich christenfreies Land dort geben wird, aber es wird eine Untergrundkirche geben, Christen, die in den Untergrund abtauchen und versuchen, ihren Glauben im Untergrund zu leben.
Da haben wir ja so eben auch schon mal im Zusammenhang mit Nordkorea darüber gesprochen, wie das dann aussehen kann oder könnte. Wenn man ihren Verfolgungsindex anschaut und da mal auf die Länder des Nahen Ostens, Syrien, Irak, Saudi-Arabien, Jemen, Das sind alles Staaten oder islamische Staaten, die vertreten sind in ihrer Liste. Kann man das verallgemeinern, dass also in islamischen Ländern es die Christen grundsätzlich schwerer haben?
Ja, also in islamischen Ländern als Christ zu leben, wo die Mehrheitsreligion eindeutig der Islam ist, das ist ja die tatsächliche Situation. Das berichten die Christen uns vor Ort. Wir sind ja seit vielen Jahren auch in den Ländern präsent und wir erleben eben genau das, dass zum Beispiel enorme Einschränkungen sind. Wenn ich das Thema Iran einfach mal als Land nehme, dort ist es eben nicht so wie jetzt zum Beispiel im Irak, dass dort extremistische Gruppierungen Christen entführen, Frauen vergewaltigen, sondern im Iran ist der Staat die Hauptquelle der Verfolgung. Der islamische Staat, auch unter Rouhani, der ja so als gemäßigt gilt, verfolgt ganz besonders die Christen muslimischen Hintergrunds, die mittlerweile, und muslimischen Hintergrunds heißt Konvertiten vom muslimischen Glauben zum christlichen Glauben, die mittlerweile die größte christliche Gemeinschaft im Land darstellen, mit circa zwischen 200 und 250.000 Christen. Und die traditionellen Christen, die traditionelle Kirche hat, wenn ich sie mal alle zusammennehme, ungefähr nur noch 80.000 Mitglieder. Das heißt, man sieht hier eine Welle von Abkehr vom Islam im Iran, die natürlich nicht einfach so vorbeigeht an der Führung, an der Leitung. Man hat begonnen, regelrechte Jagd auf diese Konvertiten zu machen. Man hat sogar einen Gesetzesentwurf eingebracht, wo man sagt, dass alle Konvertiten mit der Todesstrafe bestraft werden sollen. Und das würde bedeuten, dass man schlussendlich ca. 200 bis 250.000 Todesurteile fällen müsste. Die traditionellen Christen im Iran haben so lange Freiheit, wie sie sich den Kontrollen des Regimes unterwerfen. Das
und
heißt
nicht
zum Beispiel
rausgehen sozusagen richtig, mit ihrem Glauben und das alles im Verborgenen betreiben.
Richtig. Genau, öffentlich rausgehen, missionieren, das ist ein absolutes No-Go. Sie dürfen auch keine Konvertiten aufnehmen. Also wenn Sie in einem christlichen Gottesdienst, in einer Kirche dort sitzen im Iran, dann ist in der Regel auch immer Geheimpolizei dabei und hält Ausschau, ob diese traditionellen christlichen Gemeinden Konvertiten Zuflucht gewähren. Wenn das der Fall ist, kann das dazu führen, dass die Kirche geschlossen wird, dass auch der Priester dann in Haft kommt. Und gleichzeitig dürfen die traditionellen Kirchen auch nur Gottesdienste in ihrer eigenen Sprache, also Armenisch zum Beispiel, haben und nicht eben in Farsi, damit letztendlich ein Besucher, der dort reinkommt, das möglichst nicht versteht, also somit auch kein Risiko besteht, dass er vielleicht durch diese Botschaft einen Blick bekommt für Jesus Christus.
Also Beten oder öffentliche Bekenntnisse sind für Christen in vielen islamischen Ländern verboten. Aber noch schwerer haben es die Konvertiten, Muslime, die zum Christentum konvertieren. Das hat uns Markus Rode von Open Doors erzählt. Die feiern übrigens im kommenden Jahr Jubiläum. Und wir schauen gleich mal auf das Hilfswerk, das nämlich eine ganz interessante Entstehungsgeschichte hat. Sie hören Domradio weltweit und es geht heute um verfolgte Christen in der Welt. Und Markus Rode ist heute hier bei uns im Studio. Er ist der Leiter der Organisation Open Door, die sich eben weltweit für diese verfolgten Christen einsetzt und die jedes Jahr einen sogenannten Weltverfolgungsindex erstellen, über den wir hier heute schon auch gesprochen haben. Die Organisation, die sitzt im hessischen Kelkheim und sie bezeichnet sich selbst als die einzige, die jedes Jahr systematische Untersuchungen zur Religionsfreiheit von Christen weltweit erstellt. Herr Rode, Sie legen jedes Jahr eine Liste vor von 50 Ländern, in denen es den Christen weltweit am schlechtesten geht. Warum eigentlich 50 Länder? Gibt es nicht mehr Länder oder ist in allen anderen Ländern alles in Ordnung für die Christen?
Ja, die 50 Länder sind eigentlich nur erstens ein Ergebnis der Bewertung, in welchen Ländern Christen am härtesten verfolgt werden. So entstehen 50 Länder. Aber wir beobachten natürlich auch Länder, und da gibt es eine ganze Reihe, die sehr knapp nur aus dem Weltverfolgungsindex der ersten 50 nicht gelistet werden. Die sind aber dennoch in unserem Blickfeld und auch da ist Open Doors aktiv und hilft den Christen.
Wo haben Sie eigentlich Ihre Informationen her und Ihr ganzes Netzwerk und Ihre Informanten?
Ja, Open Doors hat ja eine recht lange Geschichte. Wir werden 2015 60 Jahre alt als weltweiter Dienst. Und das, was uns auszeichnet, ist, dass wir in den Ländern präsent sind, in denen Christen besonders hart verfolgt sind. Und zwar mit eigenen Mitarbeitern, Mitarbeitern, die selbst aus der verfolgten Kirche kommen, die aus der Kultur selber kommen. Und somit hat sich über die vielen Jahre ein sehr engmaschiges Netzwerk entwickelt. Wir arbeiten auch nur ausschließlich mit den Christen aller Denominationen in den Ländern zusammen. Das heißt, wir haben ein doch enorm großes Netzwerk an Kontakten und damit natürlich auch an Informationen. Und das nutzen wir, wenn wir den Weltverfolgungsindex erstellen und haben natürlich dann Informationen aus erster Hand, die auch noch mehrfach abgeprüft werden und die auch nochmal gegengeprüft werden von Wissenschaftlern und Experten hinsichtlich der Methodik, wie wir letztendlich den Index erstellen.
Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie bald Ihr Jubiläum feiern, Ihr 60-jähriges. Wie kam es denn zu der Gründung von Open Doors?
Das ist entstanden durch, wir nennen ihn Bruder Andrew, er heißt Anne van der Bijl, ist ein Holländer, der damals Christ geworden ist, ist auf eine Bibelschule gegangen und wollte Missionar werden. Das war 1955, dass es in Polen ein großes Jugendevent gibt, nämlich der kommunistischen Weltjugend. Und da hat er bei sich gesagt, das interessiert mich, warum so viele Jugendlichen hinter den roten Fahnen hermarschieren. Ich möchte verstehen, was das für eine Religion ist. Und ist damals nach Warschau gefahren und hat dort gesehen, wie viele Jugendliche begeistert mit diesen roten Fahnen marschiert sind. Und hat gefragt, wo sind denn die Christen? Und dann hat er die Antwort bekommen, ja, er soll bitte leise sein. Christen werden in diesem Land leider unterdrückt. Und er hat dann aber über Umwege Kontakte bekommen zu Christen. Und die waren erstaunt, dass jemand aus dem Westen nach ihnen gefragt hat, sich für sie interessiert hat. Und dann wurde er in Warschau von Kirche zu Kirche rumgereicht. Und da wurde gesagt, hier ist ein Christ aus dem Westen, der interessiert sich für uns, der hat Interesse, wie es uns geht. Und er hat gesagt, das hätte er nie gedacht, was für eine Ermutigung seine Anwesenheit dort hatte. Und als die Frage dann kam von ihm, was kann ich denn für euch tun? Dann haben sie damals gesagt, also erstmal, dass du mit uns stehst, dass du bei uns bist, das ist die größte Ermutigung. Und zum Zweiten, könntest du uns bitte ein paar Bibeln mitbringen? Wir haben keine Bibeln, wir haben keine Möglichkeiten, an Bibeln zu kommen, in diesem Umfang, wie wir sie bräuchten. Und so begann der Dienst von Open Doors letztendlich mit diesem einen Bruder Andrew, der später den Beinamen bekommen hat, der Schmuggler Gottes, weil er mit einem alten VW Käfer Bibeln in diese Länder hinter den eisernen Vorhang damals geschmuggelt hat. Und daraus ist dann eine weltweite Bewegung entstanden, die von Land zu Land gegangen ist. Mittlerweile sind wir in dem Bereich, wo wir Untergrundarbeit machen, in über 50 Ländern weltweit aktiv. Und in den Ländern wie hier Deutschland, wo Religionsfreiheit herrscht, sind wir in 22 Ländern Sprachrohr für verfolgte Christen und geben verfolgten Christen eine Stimme.
Das heißt, neben der medizinischen Versorgung, die Sie schon erwähnt haben und der Beschaffung von Bibeln, sehen Sie sich auch vor allen Dingen als eine Organisation, die Aufmerksamkeit schafft für das Thema Christenverfolgung weltweit. Das heißt ja im Grunde genommen, aus Ihrer Perspektive wird dem Thema nicht genug Aufmerksamkeit gewidmet.
In der Tat, also wir stellen fest, dass in den Medien das Thema angesichts des doch enormen Ausmaßes der Christenverfolgung und auch der Brutalität der Christenverfolgung bei weitem viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Unter anderem auch, muss man sagen, von den Kirchen, das ist jetzt besser geworden. Und insofern, das ist auch einer der Gründe, warum wir den Weltverfolgungsindex jedes Jahr einmal veröffentlichen. Und wir rufen zu Gebeten auf für verfolgte Christen, weil wir handeln ja in der Regel immer nur auf die Anfragen der verfolgten Christen, wie damals bei der Gründung des Dienstes, wie können wir euch helfen? Und diese Frage, wie können wir euch helfen, wird beantwortet von den Christen aus den verschiedensten Ländern dieser Welt mit bitte betet für uns, bitte vergesst uns nicht, weil das Wichtigste für uns ist an erster Stelle, dass wir in dieser Verfolgungssituation in unserem Glauben standhaft bleiben. Und darüber hinaus, also das Thema Bibeln ist nur ein kleiner Teil. Es gibt Schulungen, wir schulen also christliche Leiter in den Verfolgungsländern, wir helfen Gefangenen, wir helfen Witwen von ermordeten Priestern, Pastoren. Wir sind in einem sehr großen Bereich Hilfe zur Selbsthilfe tätig für Christen, die eben von der Lebensgrundlage abgeschnitten sind. Und eben vieles mehr, was die verfolgten Christen vor Ort brauchen, um als Gemeinde Jesu, als christliche Gemeinschaft gestärkt zu werden.
Sie schreiben selber bei sich auf der Seite, dass die Christen die größte verfolgte religiöse Gruppe weltweit ist. Woran liegt das eigentlich? Liegt es daran, dass es so viele Christen weltweit gibt oder warum stehen die möglicherweise so im Fokus?
Ja, das liegt auch daran, dass wir sprechen immer von, wenn wir die Weltkarte nehmen, dann sprechen wir von dem sogenannten 1040-Fenster. Das ist also der Teil der Welt zwischen dem 10. und 40. Breitengrad, in dem besonders die Staaten sind, die auch auf dem Weltverfolgungsindex sind. Also der Nahe Osten, China, Vietnam, Laos, also viele, viele Länder sind in diesem Gürtel drinne, in denen Christen nur Minderheiten sind. Also wenn wir von der größten verfolgten Glaubensgruppe sprechen, dann liegt es nicht nur daran, dass natürlich Christen auch von der Anzahl her weltweit die größte Glaubensgruppe sind, sondern es liegt auch wesentlich daran, dass Christen eben gerade in ihren traditionellen Ländern, da wo sie früher mal urchristliche Wiege des Christentums ist, am härtesten verfolgt werden. Und dort leben eben auch viele Christen, wenn man sie zusammenrechnet, im Untergrund. Und wir sprechen von rund 100 Millionen verfolgten Christen weltweit.
Sind Sie eigentlich einer der christlichen Kirchen angegliedert? Steht irgendjemand hinter Open Doors oder sind Sie unabhängig? Wie finanzieren Sie sich? Wo kommen Sie her?
Ja, Open Doors ist ein klassischer NGO. Wir sind also nicht an eine bestimmte Kirche angegliedert, weil wir sind ein überkonfessionelles christliches Hilfswerk. Wir wollen Christen aller Konfessionen helfen. Wir haben keinen Träger hinter uns. Wir werden auch nicht von den Regierungsstellen oder vom Staat finanziert, obwohl wir zum Thema verfolgte Christen Hauptinformationsquelle der Bundesregierung sind und auch eng mit ihr zusammenarbeiten. Aber die Spender sind Christen aller Denominationen, die letztlich sagen, wir möchten ihnen helfen und deshalb spenden sie an Open Doors und wir versuchen dann eben genau diese Bedürfnisse, diese Projekte vor Ort umzusetzen, wo die Hilferufe von Christen kommen. Zum Beispiel Extremfall im Moment eben Syrien, wo wir 9500 christliche Familien von Tag zu Tag versorgen, damit sie nicht verhungern.
Also Hilfe für verfolgte Christen in über 50 Ländern unterstützt Open Doors seit fast 60 Jahren die Menschen mit Hilfe zur Selbsthilfe. Und was jeder Einzelne von uns tun kann, das werden wir gleich hier besprechen. Domradio weltweit hören Sie. Viel haben wir heute über verfolgte Christen gesprochen und über den Weltverfolgungsindex von Open Doors. Dieser Weltverfolgungsindex, der hat aber auch noch eine weitere Botschaft, nämlich, dass selbst in hochgradig christenfeindlichen Staaten es eine lebendige und wachsende Kirche geben kann. Christen halten im Verborgenen an ihrem Glauben fest. Und es gibt natürlich auch Länder, in denen sich die Situation zum Besseren gewendet hat. Markus Rode, der Leiter von Open Doors, der ist hier bei uns die ganze Zeit schon im Studio. Herr Rode, gibt es denn eigentlich auch Positivbeispiele, wo Sie sagen, da hat sich die Situation tatsächlich maßgeblich für Christen verbessert?
Ja, ich hatte nochmal nachgeschaut bei dem aktuellen Weltverfolgungsindex, wie viele Länder haben denn wirklich Verbesserung erlebt? Und wir kommen leider nur auf zwei Länder, die man aber auch wieder hinsichtlich der Verbesserung etwas genauer betrachten muss. Das eine Land ist Mali. Mali ist wie die Zentralafrikanische Republik dieses Jahr, im letzten Jahr, auf den Weltverfolgungsindex erstmalig gelangt. Und der Hintergrund war genau derselbe wie in der Zentralafrikanischen Republik. Islamistische Söldner, die in das Land eingedrungen sind, die Christen vertrieben haben, aus dem Norden nach Bengali in die Hauptstadt, wo dann aber auch französisches Militär eingegriffen hat, um die Christen zu schützen. Deshalb ist es dieses Mal deutlich besser, steht besser da, weil der Schutz für die Christen besser geworden ist. Das heißt also nicht wirklich eine Situation, wo man sagt, gesellschaftlich hat es hier eine Veränderung gegeben für die christliche Minderheit, sondern der Schutz der Christen hat gegriffen. Und ein zweites Land, das ist Tansania, wo es etwas besser geworden ist. Allerdings zu Tansania gehört ja auch das Sansibar-Archipel. Und Sansibar wiederum, da sind sehr stark islamistische Kräfte am Werk, die ein islamistisches Tansania wollen, die im letzten Jahr stillgehalten haben, also die Übergriffe auf Christen minimiert wurden, weil es im Moment gerade eine Verfassungsänderung gibt, die man durchsetzen will. Und deshalb möchte man so weit wie möglich auch die Bürger nicht in Angst und Schrecken versetzen. Man versucht es also erstmal über die Verfassungsänderung stärkeren Einfluss zu gewinnen, um dann im nächsten Schritt weiterzusehen, wie man mit den Zielen vorangekommen ist.
Das heißt, Sie müssen schon lange suchen, wenn man Sie danach fragt, gibt es ein Land, wo die Situation maßgeblich besser geworden, dann ist sie das im Grunde genommen nicht, wie Sie gerade erläutert haben, sondern nur graduell. Kann man sagen, dass es grundsätzlich den Christen in den vergangenen Jahren immer schlechter ergangen ist oder das Maß an Gewalt gestiegen ist?
Der gesellschaftliche Druck, Auch der Druck aus der Familie selber hat zugenommen, weil es eine zusätzliche Radikalisierung des Islam gegeben hat, was man ja auch jetzt im arabischen Frühling festgestellt hat, der ja nicht gerade zu einer schönen demokratischen Entwicklung geworden ist, sondern zu einer verstärkten, ich sage jetzt mal, Islamisierung eigentlich geführt hat, der Kräfte, die teilweise verboten waren. Die Diktatoren sind abgesetzt worden und dafür stellvertretend sind eben die Muslimbruderschaft und andere radikalere salafistische Gruppierungen nach vorne gekommen. Und was wir eben auch feststellen, was diese Verschlechterung leider betrifft, sind eben, dass immer mehr auch Milizen, die aus dem Ausland gesponsert werden, eingreifen in regionale Konflikte, also in Situationen von Ländern, so wie jetzt mit Syrien, wo Stellvertreterkriege, religiöse Stellvertreterkriege finanziert werden von Saudi-Arabien, Katar oder anderen Ländern. Grundsätzlich vielleicht noch, ich möchte ja auch immer gerne, ich suche ja auch nach positiven Dingen. Wenn man einen längerjährigen Trend nimmt, dann hat sich die Situation in China verbessert. Die Christen haben dort mehr Freiheit. Allerdings ist China immer noch ein Land, wo die Kontrolle wie ein Damoklesschwert über den nicht registrierten christlichen Gemeinden schwebt. Und insofern gibt es dort auch noch nicht zufriedenstellende oder positive Ergebnisse. Somit ist China leider immer noch im Weltverfolgungsindex. Aber im Gesamttrend hat sich die Situation in China verbessert. Und man könnte auch sagen, über die Jahre hinweg hat es eine leichte Verbesserung in Bhutan gegeben, wo Christen etwas mehr Freiheit haben, aber wo sie auch noch leider nicht die Liste des Weltverfolgungsindex verlassen konnten.
Sie haben soeben schon gesagt, dass das Thema auf internationaler Ebene bzw. auf politischer Ebene nicht die Aufmerksamkeit findet, die Sie sich wünschen. Was fordern Sie denn zum Beispiel von der neuen Bundesregierung?
Also die neue Bundesregierung hat erstmalig, das muss man mal positiv hervorheben, das Thema verfolgte Christen in dem Koalitionsvertrag drin. Also das ist sicherlich ganz besonders auch dem Volker Kauder, der Kanzlerin Hermann Gröhe, solchen Leuten zu danken, die sich schon seit Jahren sehr stark für verfolgte Christen einsetzen, wo wir erleben, das ist ihnen wirklich ein Herzensanliegen. Dennoch sollte das auf eine wesentlich breitere Basis kommen. Also nicht nur, dass es einzelne Personen innerhalb der Bundesregierung sind, sondern dass es noch mehr in die Breite geht. Wir wünschen uns auch von dem neuen Koalitionspartner, nämlich der SPD, dass sie dieses Thema nicht nur, ich sage jetzt mal, mit angenommen hat, weil es einfach reingeschrieben wurde, sondern dass es einfach mitgetragen wird, dass sich auch die SPD mit engagiert für die Situation verfolgter Christen. Und wir wünschen uns natürlich, dass die Medien eine wesentlich größere Stimme sind für das Leid der vielen, vielen Millionen verfolgter Christen. Denn wir haben den Eindruck, bei diesem Ausmaß von Verfolgung müsste in den Medien wesentlich mehr darüber berichtet werden.
Was kann denn jeder Einzelne von uns tun?
Wir sind als einzelne Bürger, auch Christen, aufgefordert, nicht nur zuzuschauen. Der Weltverfolgungsindex soll nicht eine interessante Statistik bleiben, sondern es geht darum, dass die Menschen dort, die das betrifft, nicht statistische Größen bleiben, sondern wirklich Menschen, wo wir Mitgefühl haben und Mitmenschlichkeit zeigen. Das heißt, wir wünschen uns, und das ist das, was die verfolgten Christen sich auch wünschen, dass man ihnen konkret hilft. Wir haben eine Vielzahl von Projekten, wo man ihnen direkt helfen kann vor Ort, ob das in Syrien ist oder in Nordkorea. Es gibt genügend, ich sage jetzt mal, dringenden Bedarf, diesen Menschen zu helfen. Und natürlich auch, und das hatte ich schon erwähnt, für sie zu beten. Das ist das, was Christen an erster Stelle erbitten.
Also jeder von uns kann helfen mit einer Spende oder aber zumindest mit einem Gebet. Markus Rode war das. Der war heute hier zu Besuch im Studio. Er ist der Leiter von Open Doors und er hat mit uns über den Weltverfolgungsindex gesprochen, den die Organisation jedes Jahr rausgibt. Für den Besuch bedanken wir uns ganz herzlich bei Ihnen, Herr Rode, und bei den Zuhörern natürlich fürs Interesse. Ja, und das war Domradio weltweit. Hier geht's jetzt weiter mit dem Mittag und den aktuellen Themen vom Tag. Nachhören und lesen können Sie wie immer alles im Internet unter www.domradio.de. Da finden Sie auch weitere Informationen zum Thema verfolgte Christen und den Link zu Open Doors. Und damit verabschiede ich mich. Ich bin Nina Rotscheid und ich sage danke fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.